Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Notbremse. Der Bundesdatenschutzbeauftragte warnt vor der elektronischen Patientenakte. Frontstellung. Warum sich eine bessere Version der Patientenakte nicht durchsetzen kann. Online-Ausstieg. Ompris hilft mit der Webcam bei Internetsucht. Und das digitale Logbuch. Doktorspiele.
Dass ich mich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren an Sie wende, zeigt, für wie schwerwiegend wir die Lage einschätzen. Ich habe während der gesamten Entstehung des Gesetzentwurfs wiederholt und eindringlich auf die Einhaltung der seit vielen Jahren bekannten und vereinbarten Datenschutzanforderungen gedrängt. Umso unbefriedigender ist das Ergebnis in einigen wichtigen Punkten.
So begründete am Mittwoch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kälber seinen Auftritt in der Bundespressekonferenz. Dort kündigte er Maßnahmen gegen die gesetzlichen Krankenkassen an. Sollten die elektronische Patientenakte zum 1. Januar 2021 so einführen, wie der Bundestag das beschlossen hat. Denn das würde, so Kälber, gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung verstoßen. War das so eine Art Warnschuss, den der Bundesdatenschutzbeauftragte und drei seiner Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern da abgegeben haben, Peter Welchering?
Ja, das war ein Warnschuss. Wie mir scheint, ein etwas verzweifelter Warnschuss. Die elektronische Patientenakte, die war vermutlich auch nur der äußere Anlass. Denn eigentlich geht es um etwas anderes. Seit 15 Jahren versuchen wir in Deutschland, das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Und seit 15 Jahren hören wir da immer wieder von Pleiten, Pech und Pannen. Also allein das Trauerspiel um die elektronische Gesundheitskarte, das spricht da für sich. Und jetzt stehen wir vor zwei ganz entscheidenden Entwicklungen. Zum einen die Daten von mehr als 60 Millionen Versicherten zentral zu verwalten und zum zweiten eine Kommunikationsinfrastruktur für das gesamte Gesundheitswesen aufzusetzen, die erhebliche Fortschritte in der medizinischen Versorgung ermöglicht, die aber eben auch massiv missbraucht werden kann. So, und da zeigt sich jetzt auch bei der elektronischen Patientenakte nahezu beispielhaft, dass wir nicht in der Lage sind, eine IT-Struktur für das Gesundheitswesen aufzusetzen, die ausreichend Datensicherheit bietet, die die berechtigten hohen Hürden europäischen Datenschutzes umsetzt. Und das ist ein Versagen auf der fachlichen und auf der politischen Ebene. Das ist in der Diskussion nach der Bundespressekonferenz mit Ulrich Kälber zu den Problemen der elektronischen Patientenakte überaus deutlich geworden. Und deutlich geworden ist, dass wir uns jetzt entscheiden müssen. Wie machen wir weiter mit der Patientenakte? Einfach nochmal ein Neustart, wie das letztlich bei der Gesundheitskarte passiert ist, das ist hier nicht drin. Deshalb sind die Weichenstellungen, die jetzt bei der elektronischen Patientenakte vorgenommen werden, so eminent wichtig, vor allen Dingen in technischer Hinsicht. Die elektronische Patientenakte, die ist zum Präzedenzfall für die Digitalisierung des Gesundheitswesens geworden. Und das macht die Diskussion über sie auch so relevant.
Politik, Gematik, Mediziner und Informatiker sind jetzt also gefordert. Sie müssen aufarbeiten, was die Datenschützer da am Mittwoch an Bedenken, Kritik und Fehlentwicklungen vorgetragen haben. Und gesucht wird eine Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen insgesamt. Aber die muss eben aus der jetzigen Situation heraus entwickelt werden. Und die ist einigermaßen kompliziert.
Weil Gesundheitsdaten besonders sensibel sind, bestehe ich darauf, dass die Krankenkassen nur nach Nutzung eines nach Stand der Technik hochsicheren Authentifizierungsverfahrens Zugriffe von außerhalb der gesicherten Telematik-Infrastruktur auf die Gesundheitsdaten der elektronischen Patientenakte erlauben.
So hat der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber seine Forderung nach einem besseren Schutz beim Zugriff auf die Daten der elektronischen Patientenakte per Smartphones oder Tablets am Mittwoch noch einmal begründet. Die bisher vorgesehenen Verfahren für den Zugriff sind hochgradig unsicher. Hinzu kommt, dass die Versicherten zunächst gar nicht und später nur zum Teil die Möglichkeit haben, genau festzulegen, welche Daten in ihrer digitalen Patientenakte die unterschiedlichen Fachärzte, der Hausarzt, Apotheker oder einzelne Therapeuten sehen dürfen. So möchte ein Versicherter zum Beispiel nicht, dass sein Zahnarzt die Berichte seines Psychiaters einsehen kann. Bis zum Jahr 2022 kann er die Zugriffsrechte aber nicht steuern. Und auch nach dem 1. Januar 2022 sollen das dann nur Versicherte von einem Smartphone oder Tablet aus können, nicht aber vom häuslichen PC oder Laptop aus. Ulrich Kälber.
Konkret bedeutet das, dass Versicherte, die kein sogenanntes Frontend nutzen können oder wollen, dauerhaft keine ausreichende Kontrolle über ihre Daten haben werden. Stattdessen werden sie zu einer Wahl zwischen Extremen gezwungen. Entweder kann jede von ihnen autorisierte Stelle, Ärzte, Kliniken, sämtliche in der elektronischen Patientenakte enthaltenen Informationen einsehen oder überhaupt keine.
Die Krankenkassen wollen solche differenzierten Zugriffe ermöglichen, aber sie werden ausgebremst. Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, erläuterte das so.
In Gesprächen hat uns die AOK Niedersachsen mitgeteilt, zusammen mit dem AOK-Bundesverband daran zu arbeiten, bereits ab dem 01.01.2021 ein feingranulares Zugriffskonzept anbieten zu können. Das wäre natürlich die Lösung. Allerdings wird es laut Gematik wohl nicht möglich sein, dieses auch rechtzeitig in die gesicherte Umgebung der Telematikinfrastruktur zu implementieren.
Es geht vor allem um eine sichere und datenschutzgerechte Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mit der elektronischen Patientenakte muss bewiesen werden, dass das möglich ist. Darauf weist auch Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, hin.
Wir sehen auch als Datenschützer in der Digitalisierung des Gesundheitswesens eine eminente Chance. Wir nutzen die in den Ländern ganz intensiv. Sie haben das vielleicht mitverfolgt, Fernbehandlungsverbot ist gefallen. In Baden-Württemberg haben wir Angebote wie DocDirect, also Videosprechstunden, E-Rezept und Ähnliches. Datenschutz und Digitalisierung passen auch im Gesundheitswesen zusammen. Man muss aber eben dafür sorgen, dass das abgestimmt wird und nicht im Ergebnis miteinander kollidiert. Deswegen unser Appell.
Dieser Appell des baden-württembergischen Landesbeauftragten für den Datenschutz Stefan Brink, der gilt ja für viele Digitalisierungsbaustellen im Gesundheitswesen. Was sind denn die wichtigsten, Peter?
Das digitale Versorgungsgesetz mit dem mangelnden Schutz der Patientendaten bei der Weitergabe an Forschungseinrichtungen und der völlig unzureichenden Regelung bei den Gesundheits-Apps, die Aushebelung des Datenschutzes beim Implantateregister-Errichtungsgesetz und die fehlende Kontrolle bei Pannen in der Telematikinfrastruktur des Gesundheitswesens. Kürzlich hatten wir ja erst einen wochenlangen Ausfall für viele Praxen, weil die Gematik mit einem eigentlich nicht so schwerwiegenden Problem bei den Zertifikaten nicht zurechtgekommen ist. Wir haben es also mit zwei Problembereichen zu tun. Mit einer Gesetzgebung, die entweder Datenschutz- und Datensicherheitsbelange nicht ausreichend berücksichtigt oder sogar regelrecht aushebelt. Und zum Zweiten mit ganz praktischen Problemen in der Durchführung, weil entweder Zuständigkeiten und Anforderungen nicht sauber geregelt sind oder weil es schlicht an Kontrollen fehlt.
Beim Implantateregister-Errichtungsgesetz, ein ziemlich komplizierter Begriff, das ja seit Januar 2020 in Kraft ist, da sprachen ja auch die Datenschutzexperten der Gesellschaft für Informatik von einer Aushebelung des Datenschutzes. Worin besteht die nach dem Dafürhalten der Experten?
Also die GI-Experten, die kritisierten hier, dass ein Patient, dem ein Implantat eingesetzt wird, ein Herzschrittmacher zum Beispiel, seine sämtlichen Patientendaten an das Register geben muss. Dieser Patient hat kein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung und das bedeutet, er kann auch nicht festlegen, unter welchen Bedingungen er seine Daten freigeben will. Ja, und außerdem werden die Patientendaten nur pseudonymisiert, eben nicht anonymisiert und so kann leicht wieder auf die Identität eines einzelnen Patienten zurückgerechnet werden. An welchen Stellen Patientendaten pseudonymisiert werden und wo Klardaten verwendet werden, das ist zudem bis heute unklar. Und auch wer alles Zugriff auf diese Daten hat, auch das ist nur unzureichend geregelt.
Um die Weiterleitung von Patientendaten geht es ja auch beim Digitale Versorgungsgesetz. Da müssen die Krankenkassen persönliche Abrechnungsdaten ihrer Versicherten an ihren Spitzenverband weiterleiten. Auch hier können die Patienten nicht widersprechen. Gespeichert werden die Versichertendaten dann in einem Forschungsdatenzentrum. Was ist daran bemängelt worden?
Also zum einen können die Abrechnungsdaten im Forschungsdatenzentrum laut Gesetzeslage unverschlüsselt gespeichert werden. Die Daten selbst sind auch in diesem Fall wieder lediglich pseudonymisiert, eben nicht anonymisiert. Und ungeregelt ist hier, welche Forschungseinrichtungen auf diese personenbeziehbaren Abrechnungsdaten denn zugreifen dürfen und wie diese Daten dann geschützt werden sollen.
Wer hat denn überhaupt ein Interesse an diesen Patientendaten?
Naja, zunächst mal die organisierte Kriminalität. Da hat Peter Bauer von McAfee mit seinen Leuten ja mal genauer nachgeforscht, hat für Wirbel gesorgt. Der Handel mit Patientendaten ist inzwischen genauso wichtig geworden wie das Marktsegment Wirtschaftsspionage. Und dann sind Unternehmen an diesen Patientendaten interessiert, die die Lebenserwartung eines Menschen genau berechnen und das verkaufen. Denn so sollen teure Therapien bei Schwerkranken eingespart werden. Dafür setzen die Datenspezialisten dieser Unternehmen dann Algorithmen ein, die genau errechnen, wann ein Mensch stirbt. hat. Und wer nicht mehr ausreichend lange zu leben hat, der soll nur noch bis zum Tod gepflegt werden, aber eben keine medizinische Therapie mehr erhalten. Und dafür brauchen sie, um das berechnen zu können, aktuelle Patientendaten. Ja, und letztlich sind die Pharmafirmen an diesen Patientendaten interessiert, weil sie so auch den Erfolg ihrer Außendienstler besser kontrollieren können. Denn mit rückgerechneten Daten kann ermittelt werden, ob ein bestimmter Arzt nach dem Besuch eines Pharmavertreters signifikant öfter ein bestimmtes Medikament verordnet hat. Und die Zuordnung zu diesem Arzt, die erfolgt in diesem Fall über die rückgerechneten Patientennamen.
Kritik an der elektronischen Patientenakte, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es liegt ja auf der Hand, dass in Zeiten von Corona-bedingten Kontaktverboten und Einschränkungen des öffentlichen Lebens der Internetkonsum ansteigt. Statt mit Freunden in den Biergarten zu gehen, zieht man sich halt eine Serie aus dem Streaming-Portal rein. Und statt im Park Zeitung zu lesen, surft man halt ein bisschen mehr durchs Netz. Es gibt allerdings Menschen, die merken irgendwann, dass ihnen der Aufenthalt im Netz nicht gut tut, weil sie davon nicht mehr loskommen. Sie haben vielleicht eine Form der Internetsucht, gegen die sie etwas unternehmen müssen. Für sie wird es ab September eine Anlaufstelle im Netz geben, die per Webcam Hilfe und Beratung anbietet. Dieser niederschwellige Ansatz, nämlich online per Netz- und Videokonferenz Hilfe anzubieten, der soll im Projekt OMPRES untersucht werden. Koordinatorin Laura Bottel von der Ruhr-Universität Bochum hat mir OMPRES erklärt.
OMPRES ist ein Online-Motivationsprogramm zur Reduktion des problematischen Internet- oder Medienkonsums und zur Stärkung der Behandlungsmotivation bzw. der Veränderungsmotivation. OMPRES ist hilfreich für Personen, die das Gefühl haben, dass sie zu viel das Internet nutzen, einen Leidensdruck verspüren, also das Gefühl haben, vielleicht bestimmte Dinge zu vernachlässigen oder sich ein bisschen zurückziehen, bestimmte schulische Leistungen oder auch vielleicht die Leistung auf der Arbeit nachlassen, also dass sie das Gefühl haben, dass die Internetnutzung sie negativ beeinflusst.
Was schätzen Sie denn, wie groß das Problem ist?
Also es gibt epidemiologische Studien, die gezeigt haben, dass ca. 1 bis 1,5 Prozent der deutschen Bevölkerung internetsüchtig sind. Aber eben auch unsere Erfahrung aus der klinischen Arbeit zeigt eigentlich, dass nur ein geringer Teil dieser Personen sich wirklich in eine Beratung oder Therapie begeben. Gleichzeitig zeigt sich eben auch in diesen epidemiologischen Studien, dass Frauen genauso eigentlich wie Männer betroffen sein sollten. Auch da zeigt sich in der klinischen Arbeit häufig, dass es primär Männer sind, die sich melden. Und unser Ziel war es mit OMPRES eben auch nochmal eine andere Methode zu schaffen, um Betroffene anzusprechen. Gerade in Bezug auf Frauen- und soziale Netzwerkseitennutzung zum Beispiel zeigt sich eigentlich, da gibt es auch einen gewissen Leidensdruck, aber sie kommen zum Beispiel überhaupt nicht in der Klinik an. Und da ist eben auch die Frage, warum ist das so? Und dafür ist eben ein solches Projekt sehr wichtig.
Internetsucht, ist das immer das gleiche Bild oder gibt es unterschiedliche Ausprägungen davon?
Also das, was offiziell anerkannt ist, ist die Gaming Disorder. Also die Online-Computerspielabhängigkeit ist die internetbezogene Störung, die am meisten bereits erforscht ist und eben auch offiziell anerkannt ist. Es gibt aber eben auch noch andere Bereiche vom Internet, von denen man abhängig werden kann. Also Internetpornografie, soziale Netzwerkseiten, aber immer mehr spielt auch zum Beispiel Streaming oder YouTube eine große Rolle. Das sind alles Aspekte, die auch zu betrachten sind und die es eben auch gibt, aber die quasi noch nicht offiziell anerkannt sind als Störung oder Verhaltenssucht.
Wenn man nun festgestellt hat, dass man diese, ich sag mal, Veränderungen an sich selbst bemerkt hat, die Sie eben beschrieben haben, wie und mit welchen Methoden kann denn OMPRES jetzt betroffenen Personen, die sich an Sie wenden, helfen? Und vor allen Dingen, wie kommt man mit OMPRES in Kontakt?
Also die Grundlage von OMPRES ist Motivational Interviewing oder viele Techniken und Aspekte des Motivational Interviewings nutzen wir im Zuge von OMPRES. Das ist eben eine Technik oder verschiedene Techniken, die viel in der Suchtforschung und Suchtberatung und Therapie auch genutzt werden. Und dort geht es eben im Fokus erst einmal darum, die Motivation zur Veränderung zu stärken. Und das ist eben auch unser primäres Ziel. Also wir wollen quasi einen Motivationsbooster geben. Wir wollen motivieren, etwas an dem aktuellen Verhalten zu verändern und ja dort zu mehr Zufriedenheit zu gelangen, sozusagen. Eine Therapie ist es nicht oder wir können keine Therapie ersetzen oder sonstiges. Das wird dann eben im nächsten Schritt sein, also dass wir zum Beispiel eine Vermittlung in therapeutische oder ambulante Angebote vornehmen. Aber bei uns geht es erst einmal wirklich darum, die Motivation zu stärken, überhaupt erstmal was zu verändern und die ersten Schritte zu gehen.
Und wie kommt man mit Empress in Kontakt? Findet man sie im Intranet oder wie macht man sozusagen den ersten Anlauf, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen?
Also wir haben eine Internetseite www.onlinesucht-hilfe.com. Und auf dieser Internetseite bekommt man erstmal ganz viele Informationen zu Empress und auch zum Ablauf von Empress. Und man kann sich eben dort aktuell auch schon eintragen. Wenn man Interesse an der Teilnahme hat, kann man seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Und wir melden uns dann eben bei den Interessierten, sobald es dann losgeht und sie sich einen konkreten Termin auf der Plattform buchen können und sich auch anmelden können. Der offizielle Start wird Anfang September sein. Das bedeutet, dass man dann auf der Plattform auch den Selbsttest ausfüllen kann, sich ein Benutzerkonto erstellen kann und eben erste Termine oder einen Termin zur Teilnahmeaufklärung buchen kann. Also das bedeutet, aktuell kann man quasi seine E-Mail-Adresse bei Interesse hinterlassen und wir melden uns dann, sobald es konkret losgeht. Und das wird im September der Fall sein.
Konkret losgehen heißt nicht, dass man irgendwo zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten geht, sondern dass man eine Videokonferenz beginnt?
Genau. Also Empress ist komplett Webcam-basiert. Also es wird so sein, dass wir uns immer mit den Betroffenen oder der Berater oder die Beraterin online auf dem Empress-Portal treffen und alles telemedizinisch ablaufen wird.
Und was sind die Vorteile dieses telemedizinischen Ansatzes?
Also Vorteile von Empress oder einem telemedizinischen Ansatz sind, dass wir deutschlandweit Betroffene erreichen können und dass wir sie ziemlich niedrigschwellig erreichen können, also keine großen Barrieren. Man muss sich natürlich einen Termin machen, aber man muss sich vielleicht keine Überweisung vom Hausarzt holen oder sonstiges, sondern Empress ist niedrigschwellig, schnell zugänglich und kostenlos.
Was sind denn das für Menschen, die bei Ihnen auf der Seite sozusagen hinter der Webcam sitzen? Sind das Psychotherapeuten, sind das Ärzte, Psychiater? Welche Menschen bieten dort Unterstützung an?
Also die Beratungen finden an 3 Standorten statt. Einmal in Bochum, an der Uniklinik in Mainz und an der psychosomatischen Klinik Kloster Diesten in Diesten am Ammersee. Und dort werden die Beratungen stattfinden, aber eben wie gesagt ja sowieso per Webcam. Und diejenigen, die die Beratungen durchführen, sind wissenschaftliche Mitarbeiter in den jeweiligen Kliniken vor Ort, die bereits viel Erfahrung im Bereich der Behandlung von Patienten mit internetbezogenen Störungen haben und eben bereits im Gesundheitssektor auch unterwegs sind und dahingehend eine psychologische Ausbildung haben.
Normalerweise sollte ja die Erstdiagnose immer in einem persönlichen Gespräch bzw. in einer persönlichen Termin stattfinden. Warum verlassen Sie diesen Ansatz?
Den verlassen wir nicht, das wird auch genauso sein. Also vom Ablauf ist es so, dass die Interessierten erstmal den Selbsttest auf der Internetseite ausfüllen können und danach eine Rückmeldung bekommen, inwieweit möglicherweise eine beispielsweise missbräuchliche Nutzung vorliegt. Das ist aber auch sehr vorsichtig formuliert und gleicht eben auf keinen Fall einer Diagnose. Und wir werden dann im Zuge des ersten Gesprächs, wird eben per Webcam, aber ja schon persönlich, eine Diagnostik stattfinden. Also dort wird dann eben mit dem Berater eine Diagnostik stattfinden und geschaut, inwieweit eine internetbezogene Störung vorliegt oder nicht. Also sehr analog zu der klinischen Arbeit.
Wenn nun der Berater der Meinung ist, also hier liegt tatsächlich eine Form der Internetsucht vor, die behandelt werden müsste, kann das dann über Empress gemacht werden oder ist dann tatsächlich Präsenzbehandlung notwendig?
Also wenn im Zuge von Empress eine Internetsucht diagnostiziert wird, schauen wir natürlich erstmal, also sozusagen, wenn eine Suizidalität oder Sonstiges vorliegt, dann kann Empress also das nicht schaffen. Dann ist natürlich ganz klar, dass der sozialpsychiatrische Dienst oder Sonstiges eingeschaltet werden muss. Generell ist es aber so, dass Empress sowohl für Personen ist, die bereits eine Sucht ausgebildet haben, als auch für Personen, die beispielsweise eine missbräuchliche Nutzung zeigen. Das bedeutet aber konkret bei Personen, die bereits eine Sucht ausgebildet haben, dass sie ganz normal an Empress teilnehmen können, wir dort auch die Motivation stärken wollen, nämlich sich zum Beispiel in eine Behandlung zu begeben. Also es gibt ja meistens Gründe, warum sich Personen, die anscheinend ja schon Leidensdruck verspüren, weil sie melden sich ja bei uns, sich trotzdem noch nicht in eine Behandlung begeben haben. Und da wollen wir ein Stück weit eine Brücke darstellen, also zwischen der wirklichen Online-Welt und der Problematik, aber eben auch einer Klinik. Also wir würden dann innerhalb der 4 Wochen mit dem Betroffenen, der eine Internetsucht hat beispielsweise, an der konkreten Internetnutzung arbeiten, sie schon versuchen zu reduzieren und erste Schritte in Richtung gesündere Internetnutzung zu gehen. Wir würden aber gerade zum Ende von OMPRIS auch einen Fokus darauf legen, den oder diejenige danach noch weiter zu vermitteln. Also dann auch ein Stück weit bei der Vermittlung in analoge Beratungsstellen, Kliniken vor Ort zu unterstützen und zu begleiten.
Kann man denn zumindest das erste Stück oder den ersten Teil des Weges bei OMPRIS anonym gehen?
OMPRIS läuft komplett über ein Pseudonym, was sich die Betroffenen selbst vergeben. Also das bedeutet ganz zu Beginn, wenn Sie sich das Benutzerkonto erstellen, ist es einmal wichtig, dass Sie Ihren Klarnamen und Ihre Adresse angeben. Dies wird aber nicht den Beratern angezeigt. Also sozusagen die Kommunikation über die Plattform läuft immer komplett über das Pseudonym. Also das können sich die Betroffenen selbst aussuchen, wie sie dort dann quasi angezeigt werden wollen oder auch angesprochen werden wollen. Das Einzige ist, dass wir quasi im Portal sowas wie einen roten Notfallbutton haben, den wir nutzen können, falls zum Beispiel eine Suizidalität vorliegt. Weil wir das natürlich einfach aus medizinrechtlicher Sicht brauchen, dass wir, wenn jemand beispielsweise im Zuge einer Beratung lebensmüde Gedanken äußert, wir eine Handhabe haben. Und dort in solchen Notfällen, also wenn wirklich eine Suizidalität vorliegt oder Suizidgedanken geäußert wurden, dann entschlüsseln wir diese Daten und haben eben auch Zugriff auf die personenbezogenen Daten. Ansonsten läuft aber alles über das Pseudonym, was sich die Betroffenen selbst vergeben.
OMPRIS, Online-Beratung bei Internetsucht, darüber sprach ich mit Laura Bottel von der Ruhr-Universität Bochum.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 17395.
Hallo Peter. Wie geht es dir?
Ich verstehe nicht. Bist du es, Knacki?
Natürlich, Prinzessin. Weißt du doch, das ist immer um diese Zeit.
Knacki, wenn du es bist, geh doch mal zum Fenster. Vielleicht ist...
Ist es besser so?
Ich verstehe immer noch nichts. Vergiss nicht, im digitalen Deutschland ist der beste Platz zum Telefonieren am Fenster.
Weiß es doch, Bücker. Ich stehe doch immer vom Fenster, wenn es mit dir...
Knacki, nimm die Maske ab, wenn du mit mir sprichst.
Aber ich kann auch umschalten. Da staunst du, wa? Meine Erfindung.
Knacki, das ist doch sicher wieder total unseriös.
Nein, total seriös und abhörsicher.
Was?
Das Maskenmikrofon.
Ich verstehe nix.
Das Maskenmikrofon.
Abhörsicher.
Wie?
Abhörsicher.
1:1 verschlüsselt.
Lass das, Knacki.
Ich sagte 1:1 verschlüsselt. Damit kannst du sogar im vollbesetzten Zug über Kollegen lästern. Niemand versteht's.
Knacki, Sinn und Zweck im vollbesetzten Zug zu lästern, ist doch, dass alle mithören.
Na, dann lies halt deine Krankenakte laut vor, mit all deinen psychischen Macken. Niemand wird's verstehen im vollbesetzten Zug. Mit meiner Mikromaske.
Ich höre dich aber und mit ein bisschen Übung verstehe ich dich sogar. So eine Verschlüsselungsillusion kenne ich schon.
Wo?
Elektronische Krankenakte.
Aber Krankenakte, was für ein hässliches Wort.
Genauso hässlich wie die sogenannte Verschlüsselung. Jeder Doktor kann da mitlesen.
Wenn du als Doktor mitlesen kannst, verkaufe ich es halt legal als Spiel für Ärzte und alle, die Doktor werden wollen. Und Heilpraktiker können sie auch super teuer als Schönsprechmaske verkaufen. Jedes durch meine Schönsprechmaske dringende hässliche Wort verwandelt sich automatisch in ein schönes. Kaisers neue Sprechmaske, Dicker, funktioniert genau wie Wasser, wenn du auf die Flasche schreibst, schön.
Schön? Aber das funktioniert doch niemals.
Weil die Leute immer vergessen, schön in Spiegelschrift zu schreiben. Wassergedächtnis kennt keine Spiegelschrift. Wie soll Flaschenwasser von innen sowas lesen?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Microsoft hat eine ausgenutzte Sicherheitslücke erst nach 2 Jahren geschlossen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Die Lücke betraf die Codesignatur bei Windows. Das Betriebssystem überprüft damit, von wem ein Computerprogramm stammt und ob es nicht manipuliert wurde. So schützt es seine Nutzer etwa davor, Schadsoftware zu öffnen. Microsoft hat die Lücke mit einem Update am 11. August behoben. In den Augen verschiedener Sicherheitsexperten war das zu spät, denn Microsoft soll schon vor 2 Jahren darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass die Schwachstelle bereits aktiv ausgenutzt werde.
Das BlackBerry soll mal wieder zurückkehren.
Das kanadische Unternehmen BlackBerry hat einen neuen Lizenznehmer für seine Smartphone-Marke gefunden. Es handelt sich um das US-Startup Onward Mobility. Das neue Smartphone soll nächstes Jahr auf den Markt kommen, über die typische physische Tastatur und 5G-Technik verfügen und das Betriebssystem Android unterstützen. Das kündigte Onward Mobility am Mittwoch an. Die technische Entwicklung wird ein Tochterunternehmen des Foxconn-Konzerns übernehmen.
Apple ist jetzt über 2 Billionen Dollar wert.
Am Mittwoch stieg die Aktie des Technologiekonzerns auf etwas mehr als 467 Dollar. Damit erreichte Apple als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von mehr als 2 Billionen Dollar. Im August 2018 hatte Apple bereits Finanzgeschichte geschrieben, als sein Wert die 1-Billion-Dollar-Marke knackte.
Der ehemalige Sicherheitschef von Uber muss sich vor Gericht verantworten.
Es geht um den Cyberangriff, bei dem Hacker 2016 Daten von zig Millionen Uber-Fahrgästen erbeutet hatten. Die US-Bundesstaatsanwaltschaft wirft dem damaligen Sicherheitschef Joe Sullivan vor, die Sache vertuscht und die Justiz behindert zu haben. Sullivan soll den Hack mit einer Lösegeldzahlung vor den Behörden verborgen haben. Die 100.000 Dollar seien als Belohnung für das Auffinden einer Sicherheitslücke getarnt worden. Sullivan weist die Vorwürfe zurück.
Google Maps soll einen neuen Look bekommen.
Laut einem Blog-Eintrag will Google mittels maschinellem Sehen seine Satellitenaufnahmen genauer auswerten. Die Algorithmen sollen auf den Bildern etwa dichte Wälder von mit Sträuchern bewachsenen Gegenden unterscheiden. Diese Informationen würden dann auf die Karten übertragen. Wälder sollen demnach in Zukunft, je nach Dichte des Baumbestandes, in unterschiedlichen Grüntönen erscheinen. Zudem will Google Strände, Schluchten, Berggipfel, Seen oder Flüsse detaillierter anzeigen. Die Darstellung von Städten will Google ebenfalls überarbeiten und bald neben Straßen auch Fußgängerwege, Verkehrsinseln und Kreuzungen anzeigen.
TikTok will rechtlich gegen ein US-Dekret vorgehen.
Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf Personen, die mit der Sache vertraut seien. Es geht um eine Verfügung, die US-Präsident Trump am 6. August erlassen hat. Sie verbietet es amerikanischen Unternehmen, Transaktionen mit ByteDance, dem chinesischen Unternehmen hinter der Videoplattform, durchzuführen. Um was für Transaktionen es sich genau handelt, ist nicht klar. Beobachter vermuten, dass die TikTok-App dadurch etwa aus dem App Store verschwinden könnte. Laut Reuters will TikTok das Dekret am Montag anfechten. Die Videoplattform gehe demnach davon aus, dass die Argumentation des Dekrets ihr keine Möglichkeit für ein ordentliches Verfahren gewährt. Trump hatte Mitte August veranlasst, dass ByteDance sein Amerika-Geschäft abtreten muss.
Sternzeit, 22. August. Ray Bradburys Herz für Planeten und Menschen. Vor 100 Jahren kam in Waukegan, einem Vorort von Chicago, Ray Bradbury zur Welt. Zwar spielen viele der Werke des Science-Fiction-Autors auf fremden Planeten, doch Bradbury ging es immer um den Menschen und die Verletzlichkeit des Lebens auf der Erde. In seinen Mars-Chroniken errichten Menschen eine Kolonie auf dem Mars. Als die ersten Astronauten dort landen, werden sie von den Ureinwohnern bekämpft. Schließlich sterben die Marsianer an Windpocken und erste Pioniere siedeln von der Erde zum roten Planeten um. Sie verwandeln die staubige Landschaft in eine grüne Oase und bauen das Amerika ihrer Kindheit nach. Nachdem die Erde durch einen Atomkrieg zerstört wurde, fliehen die Überlebenden auf den Mars. Es gibt kein Zurück. In dem Mitte des letzten Jahrhunderts veröffentlichten Werk spielt sich all dies zwischen 1999 und 2026 ab. In einer Kurzgeschichte Bradburys geht es um eine Schulklasse auf der Venus. Dort herrscht Dauerregen und die Sonne zeigt sich nur alle 7 Jahre für 2 Stunden. Ein von der Erde eingewandertes Mädchen schildert der Klasse ihre Erinnerung an die Sonne. Die Freundinnen, die die Sonne noch nie gesehen haben, sperren das Mädchen eifersüchtig in einen Schrank. So verpasst es schließlich die 2 heiteren Stunden auf der Venus. Ray Bradbury, der Autor vieler berührender Geschichten mit himmlischem Bezug, starb am 5. Juni 2012 im Alter von 91 Jahren, genau als die regnerische Venus vor der Sonne stand.
Das Ende der autogerechten Stadt wird gleich bei Streitkultur diskutiert. Brauchen wir Vorfahrt für den Radverkehr? Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.